Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir reden hier gleich über das Buch Pleasure von Jovana Reisinger. Das ist ein Buch über eine Tussi, wie sich Jovana Reisinger selbst nennt. Ein Buch über einen Aufstieg aus dem Arbeitermilieu zur Star-Kolumnistin. Und es erzählt von der Rolle, die Kitsch und Glamour und Trash dabei spielen. Gleich mehr dazu. Wir reden über das Buch Pleasure jetzt hier in der Lesart. Und dieses Buch ist ein Manifest für den Glamour, eine Lanze für das Rumliegen, die Völlerei, den Kitsch. So steht es gleich auf dem Umschlag dieses Buches. Geschrieben hat das Jovana Reisinger. Sie ist Schriftstellerin, Filmemacherin, bildende Künstlerin. Sie schreibt die Menstruationskolumne Bleeding Love für die deutsche Vogue und eine Single-Kolumne für die FAZ. Und jetzt ist sie in Wien für uns im Studio. Guten Morgen nach Wien. Frau Reisinger, hallo.
Ja, guten Morgen.
Sie bereiten in Wien gerade eine Ausstellung vor, die morgen eröffnet wird. In so einer Situation ist wahrscheinlich wenig Zeit fürs Rumliegen und Völlerei, oder wie ist es gerade?
Ja, das stimmt leider. Es ist entsetzlich. Wobei mich die Ausstellung gar nicht so anstrengt. Die steht nämlich schon, zumindest meine Arbeit. Es handelt sich um eine Gruppenausstellung im Künstlerhaus. Die Gruppenausstellung heißt Substanz und es wird ein Film von mir gezeigt. Das heißt, für mich war das Ganze sehr einfach. Der Rest allerdings sorgt trotzdem für schlaflose Nächte.
Der Rest, weil Sie aufgeregt sind vor so einem Ereignis? Oder was meinen Sie mit dem Rest?
Nö, der Rest ist eher so alles andere, was so passiert. Ich bin gerade im Feinschnitt von meinem Langfilm, von meinem ersten. Jetzt eben Pleasure kam raus, braucht irgendwie viel Aufmerksamkeit, weil viel Aufmerksamkeit darauf liegt. Solche Dinge, so dieses Leben so als diese Künstlerin, die ich eben geworden bin.
Und haben Sie auch noch zusätzlich umrissen, was Sie so alles tun. Sie erzählen in dem Buch ja auch von Ihrem eigenen Weg, vom Arbeiterinnenkind zur Star-Kolumnistin. Was heißt in Ihrem Fall eigentlich Arbeiterinnenkind? In was für einer Welt sind Sie groß geworden?
Naja, ich bin in ganz vielen verschiedenen Welten aufgewachsen oder groß geworden. Und die haben auch immer so spektakuläre Grundparameter und Voraussetzungen gehabt. Also ich bin gebürtig in München. Damals hatten meine Eltern relativ gute Jobs. Mein Vater bei der Lufthansa, meine Mutter in einer guten Boutique in einem Einkaufszentrum. Das heißt, es hat sich sofort, haben sich die grundsätzlichen Interessen gelegt, also Essen und Kleidung. Und dann übernahmen wir irgendwann das familiäre Wirtshaus in Oberösterreich, sind nach Oberösterreich gezogen. Dort wurde ich dann auch eingeschult und haben dann halt diese Gastro gemacht. Und das ist natürlich nochmal, also da nimmt man der Arbeitsaufwand nochmal mehr zu, auf jeden Fall. Also die haben einfach nur noch gearbeitet. Und dann sind wir von dort wieder weggezogen. Da war ich dann so ungefähr 14, 15, wurde dann wieder in Deutschland eingeschult und habe dann dort meinen Abschluss gemacht. Und da waren wir dann wirklich, also da hatten wir dann gar nichts mehr. Und ab diesem Moment war ich ja natürlich nur noch so kurz verhaftet bei meiner Kernfamilie. Ne? Also ich bin so vier Jahre später ausgezogen, habe dann mein erstes Studium angefangen und habe mich dann wieder langsam da so rausmanövriert. Das waren so diese verschiedenen Wechsel auch.
Also eigentlich eine Erfahrung sozialen Abstiegs mit Ihren Eltern zusammen, dann nach diesem Gasthof, was irgendwie nicht so gut funktioniert hat. Jetzt gibt's in Ihrem Buch, in Ihrem Pleasure-Buch eine Schlüsselszene im ersten Kapitel. Da sind Sie auf dem Filmfest München, haben da auf dem roten Teppich posiert, also stehen schon mit im Zentrum da der Aufmerksamkeit, wurden fotografiert. Und als Sie in der Menge stehen, hören Sie jemanden über Sie sagen oder eher fragen, was macht eigentlich die Prostituierte auf dem roten Teppich? Was hat dieser Satz ausgelöst bei Ihnen?
Ja, der hat einiges ausgelöst. Also in dieser Sekunde war ich natürlich erstmal so. Es gibt ja manchmal diese Sätze, die man so beiläufig aufschnappt und man weiß ganz genau, man ist selber gemeint, ohne dass man jetzt denkt, man ständig im Mittelpunkt von allem. Aber es gab diesen einen Satz und der wurde an mich gerichtet in einer Situation, in der ich alleine war. Also bis zu diesem Moment war ich mit meinen FreundInnen und so und es war alles irgendwie groß und ich wurde angekündigt. Im Jahr zuvor war ich in der Jury vom Filmfest München. Das heißt, es gab durchaus eine Berechtigung, warum ich da auf diesen roten Teppich auch diesen Moment hatte. Und in dieser Situation ging ich alleine durch diese Menge, eigentlich auf der Suche nach der Toilette und dann kam dieser Satz. Und als ich mich dann umdrehte, sah ich eine Gruppe von gut angezogenen, man würde sie jetzt als wohlhabend einschätzen, denn Personen, die mich nicht so wirklich anguckten, aber wo man so merkte, dieser verschämte Blick und so weiter, ne, ich hatte schon die richtige Vermutung, es hat mich gemeint. Und das war natürlich spektakulär, weil ich natürlich wusste, wie ich aussehe und wie ich gelesen werden würde. Also ich trug ein sehr kurzes, tief ausgeschnittenes Vintage-La-Perla-Kleid. Es war knallpink noch dazu. Dann High Heels, die transparent blau waren mit aufgespießten Schmetterlingen im Absatz. Dann trug ich einen langen Jeansmantel mit aufgedruckten kleinen, muss man nicht unbedingt sehen, aber man hat sie schon gesehen, wenn man genau hingeschaut hat, Penissen und Ends, weil es war von Namilia. Und dazu noch viel Schmuck und eine gefakte Designer-Handtasche. Auf jeden Fall in dem Moment wusste ich natürlich, okay, die meinen mich. Und das hat relativ viel in mir gemacht. Also in meinem Kopf startete sofort ein Rechtfertigungskatalog. Warum bin ich hier? Und meine Rechtfertigung, also die Legitimation für meinen roten Teppich-Moment oder die Einladung oder was auch immer, war sofort meine Arbeit. Also ich habe zu dem Zeitpunkt die x Bücher geschrieben, Filme gemacht, Ausstellungen gemacht, Hörspiele gemacht und so weiter und war dann so, das alles rechtfertigt hier mein Auftreten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, was für ein abgefuckter Mechanismus das aber wiederum ist. Also dass ich auch denke, ah ja, ich bin nur hier gültig, wenn ich mich hierhin gearbeitet habe. Und schon im Laufe des Abends, das war so ein bisschen schwer zu verdauen, ich habe es auch an diesem Abend kaum jemandem erzählt, weil ich irgendwie so gemerkt habe, das löst so viel in mir aus, wusste ich, das wird eine Art von Text oder zumindest ein Auslöser von irgendwas. Und kurze Zeit später schrieb ich dann das Treatment zu diesem Buch.
Und dieses Outfit, was Sie gerade so schön beschrieben haben, das ist ja eben nicht angepasst offenbar an die Codes der Wohlhabenden, die sich da eben auch zusammenfinden bei diesem Filmfest in München, sondern setzt sich davon ab. Was signalisieren Sie denn aus Ihrer Sicht mit so einem Outfit?
Naja, es hat jetzt gar nicht so viel mit dem roten Teppich in München zu tun, sondern es ist wahrscheinlich jeglicher rote Teppich, der so eine Elite-Veranstaltung eben ist, ne? Mhm. Und dann gibt es ja so verschiedene, also es ist ein bisschen so länderspezifisch auch manchmal, aber es gibt eine bestimmte Langweiligkeit auch auf roten Teppichen oder eine bestimmte, vielleicht auch eher so spaßigere Mentalität. Also der rote Teppich ist ja erstmal eine Einladung. Man könnte ja wirklich alles Mögliche auch ausprobieren. Und es macht ja auch irgendwie Spaß. Der Auftritt macht Spaß. Ne? Es hat ja auch alles was mit Glamour zu tun und mit Kitsch und so weiter. Und mein Outfit wiederum war in den Grundparametern ja durchaus dieser, sagen wir mal, eigentlich eingeladenen Klasse entsprechend. Denn es war alles sehr teuer. Diese Dinge waren ja auch Designer-Dinge. Nur sahen sie halt sehr günstig, sehr billig, sehr vulgär aus mit diesem Blick. Also von, sagen wir mal, der Elite nach unten. Dann ist dieser Blick natürlich, aha, was macht die da? Warum zieht sie sich so aufreizend an? Warum sieht sie so aus? Wie ist eine vermeintliche Sexarbeiterin anscheinend in den Augen der Betrachterin, derer, die diesen Satz gesagt hat. Und das führt zu einem gewissen Bruch und offensichtlich ja auch zu einem Konflikt und zu einer Provokation. Und im Endeffekt hat es natürlich, war es ja gut, hat ja zu was geführt, zu diesem Buch auch letzten Endes. Und aber Sie, wahrscheinlich ist es, ja, Entschuldigung.
Und Sie nennen sich in dem Buch auch selbst immer wieder eine Tussi. Jetzt war ja Tussi lange Zeit ein Schimpfwort, ist es für viele wahrscheinlich immer noch. Ist das auch für Sie so eine, also dieses abfällige Wort, auch so eine Selbstermächtigung? Ich greife mir das, drehe das jetzt um? Oder was meinen Sie, wenn Sie sich selbst eine Tussi nennen?
Ja, definitiv. Das macht auch total viel Spaß und es macht auch total viel Sinn. Denn Intellektualität oder irgendwie Wissen oder geistreiche Erkenntnisse und vor allem die hohe Kunst, zum Beispiel der Literatur, ist eher körperlos. Und wenn sie einen Körper hat, also ne, die große Schriftstellerin, der große Schriftsteller, dann soll dieser Körper nicht unbedingt auffallen, sondern ganz klassisch, sagen wir mal, der schwarze Rollkragenpullover, die Hornbrille, die ordentliche Frisur, das ordentlich zurückgenommene Auftreten. Sobald eine Person dabei aber schon wieder rausfällt, wird sie sofort neu gelesen und stereotypisiert sowieso. Und es gab so verschiedene Erkenntnisgewinne in meinem Leben, und zwar mit meinen ersten beiden Büchern, die ja im Verbrecherverlag erschienen sind, war ich viel auf Lesereise. Vor allem mit Spitzenreiterinnen, in meinem zweiten Roman war ich viel auf Lesereise. Und es gab immer mal wieder den Moment, dass ich in auch dezidiert linken Zentren oder so etwas eingeladen wurde und mir ganz oft nicht geglaubt wurde, dass ich die Autorin bin, aufgrund meines Äußeres.
Weil oder sie eben diese edlen Klamotten anhatten. Oder
nicht unbedingt edel, aber da reicht schon so ein bisschen Strass oder da reicht schon so ein bisschen so, ne, so ein bisschen alles, was so ein bisschen in die Richtung von Tussi geht. Also die Tussi ist ja so, wenn wir uns jetzt eine Tussi vorstellen, ne, dann hat die Strass, kurze Kleidchen, hohe Schuhe, kleine Handtaschen, vielleicht gemachte Nägel, auf jeden Fall Make-up. Also all das, was so oberflächlich wirkt oder was man gerne als Oberflächlichkeit abwertet. Und dann war es schon nicht möglich, dass ich diese queer-feministischen oder feministischen oder linken Bücher geschrieben habe. Und das war relativ amüsant. Es gab so verschiedene Momente bis dahin, dass Männer mich gegoogelt haben, weil sie mir nicht geglaubt haben, dass ich die Autorin bin oder in diesem Verlag erscheine. Und irgendwann habe ich festgestellt, das gibt schon wieder so viel Potenzial, das könnte man durchaus auch als Spiel begreifen. Naja, und darin liegt auch schon diese ganze subversive Kraft auch. Ja.
Apropos subversiv, für Sie ist ja dieses Auftreten, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, auch eine Rebellion, schreiben Sie ja auch in dem Buch, und oder sogar eine ästhetisch weltanschauliche Revolution. Was ist für Sie in so einem Auftreten das Revolutionäre, um mal gleich den ganz großen Begriff zu nehmen?
Ja, ich liebe ja die ganz großen Begriffe, aber ich mache sie dann noch gleich wieder klein. Naja, also im Endeffekt, wenn wir über Pleasure nachdenken, also was ich in diesem Buch gemacht habe, dann geht es ja ganz oft um eine Bewegung von unten nach oben. Und es geht um eine Bewegung von, ne, das ArbeiterInnenkind, das jetzt in die elitären Bereiche eindringt. Wie wird das gelesen? Was passiert? Was ist dieser, oftmals ja dieser paternalistische Gestus, der ja auch so mitschwingt, so von wegen, okay, du hast jetzt hier eine Teilnahmeberechtigung, aber die können wir dir jederzeit wieder entziehen. Und diese Teilnahmeberechtigung ist natürlich erstmal per se interessant, aber oftmals führt sie ja auch dazu, dass man so verheimlichen muss, wo man eigentlich herkommt. Bei mir war das ganz lange so, dass ich dachte, oder ich war mir relativ sicher, wenn ich jetzt von Anfang an damit rauskomme, aus welchen Umständen ich komme. Also wir reden hier wirklich von, man konnte Strom nicht bezahlen, man hatte kein warmes Wasser, man hatte oftmals kein Essen. Also es war zwischenzeitlich wirklich äußerst schlimm, was meine Familie aber immer noch so abtut mit, es könnte ja noch schlimmer sein. Was natürlich auch stimmt, ne? Es ist ja immer alles irgendwie wahrscheinlich auch relativ. Aber diese Familie hat auch auf jeden Fall dieses Talent, sich dann immer wieder so raus zu manövrieren, aber auch irgendwie es nicht ganz wahrhaben zu wollen. Und ich, ja.
Nee, machen Sie zu Ende, bitte.
Und ich hatte am Anfang meiner künstlerischen Praxis durchaus die Sorge, dass wenn ich damit sofort rauskomme, dass das eine Schublade ist, in der ich verhaftet bleiben würde. Also, dass das durchaus so etwas ist, ne, dass das eine Identitätszuschreibung von mir ist, über die ich dann ständig arbeiten muss. Also ständig so, na, wie ist es, wenn man
das
kein
ist
Geld
die von
hat?
Unten, ja.
Das ist die von unten und jetzt will sie hier auch mitmachen. Deswegen war mein Motto, fake it till you make it, und mach's ganz anders. Und deswegen habe ich die ganze Zeit behauptet, ich würde schon von oben kommen und konnte mich erschreckend gut durchmanövrieren, aber es fällt natürlich trotzdem auf. Ich wusste lange Zeit nicht, wie man richtig isst und solche Dinge. Ja.
Jetzt erzählen Sie das in Ihrem Buch gruppiert in drei große Kapitel. Wir haben schon ein ganz bisschen reingeguckt in das Modekapitel. Dazu gehört diese Geschichte mit dem roten Teppich. Essen ist das zweite Kapitel und Schlafen. Was ist denn jetzt im Schlafen aus Ihrer Sicht das rebellische Potenzial?
Na, da kann man sich die einfache Frage stellen, wer darf eigentlich ausschlafen? Und da reden wir wirklich davon man geht müde ins Bett, man wacht ausgeschlafen auf, ohne Wecker von mir aus und ohne vor allem irgendwie Schichtarbeit oder irgendwas anderes. Und dieses Schlafen ist in meinem Leben schon so ein Indikator für, es läuft noch gut. Sobald es mit dem Schlaf kippt, weiß ich, jetzt kippt's gleich dann ordentlich. Und derzeit ist es wieder so, dass ich jeden Tag um 6.15 Uhr aufwache, egal wann ich ins Bett gehe. Und ich bin jetzt schon wieder die ganze Zeit so, irgendwann, es stimmt offensichtlich schon wieder irgendetwas nicht. Und Schlaf ist also ein tolles, auch durchkapitalisierter Markt natürlich. Es gibt hunderte, tausende Produkte, um den Schlaf zu verbessern, um den Schlaf zu fördern. Und es gibt so eine andere neue Bewegung. Also vor kurzem war es noch so, dass Personen in hohen Positionen durchaus mal damit angegeben haben, dass sie mit 4 Stunden Schlaf auskommen und dann trotzdem Höchstleistungen vollbringen. Mittlerweile hat man wieder verstanden, nein, der Schlaf ist schon wichtig und jetzt dürfen die Leute durchaus wieder länger schlafen, aber es gilt immer wieder zu optimieren, ne? Also es gibt diese ganzen Produkte und so weiter. Und die Frage ist schon, was ist eigentlich dieser gesunde Schlaf und wer kann sich den überhaupt leisten und was passiert da eigentlich, ne? Also wie auch mit den anderen beiden Themen.
Schlaf gehört zum Pleasure in dem neuen Buch von Jovana Reisinger. Das ist im Park Ullstein Verlag erschienen mit 320 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank nach Wien für dieses Gespräch, Frau Reisinger.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Jackie Thome und eins der Bücher meines Lebens ist Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo. Ich habe dieses Buch Anfang 2020 gelesen, nachdem es 2019 den Booker-Preis bekommen hat, und war sofort fasziniert von der Kraft und Buntheit der Figuren. Es geht um 12 britische Frauen unterschiedlichen Alters. Die sind von 17 bis Mitte 90 Jahre alt. Sie sind meist Einwanderinnen, also meist nicht weiße Britinnen aus der Karibik, aus Afrika. Sie leben alle in London und ich hatte so viel Spaß mit dem Buch, weil es geschafft hat, Leichtigkeit, Schwere und Problematiken und auch ganz viel Liebe auf so eine einzigartige Art und Weise zu beschreiben und unterzubringen. Was mich auch fasziniert hat, ist der Stil der Autorin von Bernardine Evaristo, die eigentlich Lyrikerin ist und ohne Interpunktion arbeitet. Das hört sich allerdings jetzt komplizierter und anstrengender an, als es ist. Das Buch liest sich wahnsinnig leicht und wahnsinnig angenehm. Und es ist auch eins der Bücher meines Lebens geworden, weil es hat mir von Anfang an gefallen. Und 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später hat mich der Hessische Rundfunk angerufen und gefragt, ob ich nicht ein Hörspiel daraus machen möchte. Und das habe ich dann gemacht und war mein erstes Hörspiel und es hat fast genauso viel Spaß gemacht oder es hat genauso viel Spaß gemacht, wie das Buch zu lesen.
Jackie Tome über ein Buch ihres Lebens, Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo. Das ist bei uns im Tropenverlag erschienen mit gut 500 Seiten. 25 € ist der Preis. Und Jackie Tome war zu Gast bei uns in der Lesart mit ihrem neuen Roman Glück. Und das Gespräch mit ihr, das finden Sie unter anderem in der Deutschlandfunk-App oder auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir reden jetzt hier über ein Buch der nordirischen Schriftstellerin Anna Burns. Größtenteils heldenhaft heißt das. Anna Burns hat vor 6 Jahren für ihren Roman Milkman den Man Booker Preis bekommen, also einen der wichtigsten Literaturpreise in der englischsprachigen Welt. Seitdem interessieren sich auch die deutschen Verlage für sie. Größtenteils heldenhaft ist jetzt der 3. Roman von Anna Burns, der auf Deutsch erscheint. Und für uns hat ihn die Kritikerin Maike Fessmann gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Guten Tag, Herr Mayer.
Ich habe gehört, dass dieser Roman der Neue jetzt sehr, sehr komisch sein soll. Stimmt das denn?
Ja, er ist wirklich wahnsinnig komisch. Ich habe lange nicht so viel gelacht beim Lesen. Und das ist durchaus erstaunlich, denn es geht um Mord und Totschlag, um die Weltherrschaft. Die Figuren trachten einander nach dem Leben. Aber das Tolle ist, wenn eine Figur ermordet wird, ist sie deshalb nicht unbedingt tot. Sie hat mehrere Leben. Und es geht auch nicht nur um die Weltherrschaft, sondern es geht auch um die Liebe. Also um großes Drama, große Tragödie, großes Chaos der Gefühle.
Beim Problem der Weltherrschaft kommen wahrscheinlich die Heldinnen und Helden ins Spiel, oder? Wer ist das denn in diesem Buch?
Ja, die 2 wichtigsten Protagonisten sind Superheld und Femme Fatale. Superheld kämpft für die Guten.
Die heißen so?
Die heißen einfach nur so, die haben keinen weiteren Namen. Wie auch in Milchmann schon, in dem ausgezeichneten Roman vom Man Booker Preis, da gibt es auch keine Namen, sondern nur Bezeichnungen. Aber wir wissen natürlich, was gemeint ist mit Femme Fatale und Superheld, wobei Femme Fatale sich selber gar nicht so fatal findet. Sie findet eher, sie ist ein braves Mädchen, aber sie hat eine Großtante. Und diese Großtante hatte schon 4-mal die Weltherrschaft, strebt diese Weltherrschaft zum 5. Mal an und ist ganz anders, als die Nichte denkt. Also die Nichte besucht sie gleich am Anfang und denkt, ach, die süße alte Dame sitzt da in ihrem alte Damesesselchen und schaut rührselige Filme an in einem Tränenmeer. Und die hat aber in ihrem Hochhaus 390 Stockwerke und einen Aufzug, der mit Überlichtgeschwindigkeit sie hin und her transportiert. Und wenn die nicht der Tee kocht für sie, dann saust sie mit diesem Aufzug durchs Haus und regelt Dinge, von denen die Nichte überhaupt gar nichts weiß.
Sehr kurioser Einfall, die alte Dame und die Weltherrschaft. Und zwischen dem der Femme Fatale und dem Superhelden, kommst du auch zu amorösen Vorfällen?
Ja, es ist nicht so einfach. Also sie lieben sich schon, so viel kann man als Leser erschließen. Und so viel erschließt irgendwann auch die Großtante, die da ihre Hände mit im Spiel hat. Aber sie haben sehr schwer miteinander, auch deshalb, weil Femme Fatale mit einem Zauber belegt wird. Und zwar von einer anderen Gruppe, die heißen die Schurken von Downtown Eastside. Und dieser Zauber ist allerdings noch nicht so ganz ausgegoren. Das heißt, er setzt manchmal aus. Und in diesen Momenten, wenn er aussetzt, dann klappt es mit der Liebe. Und wenn er gerade mal wirkt, dann trachtet sie ihrem Liebsten nach dem Leben und mit allen möglichen. Der fällt über Klippen, der bekommt eins über die Rübe, Zirkali ist dabei. Der wird insgesamt, glaube ich, 40-mal von ihr ermordet. Aber zum Glück, es ist eben ein Comic-Tod, er steht jedes Mal wieder auf.
Ja, Comic, das hat ja überhaupt offenbar was sehr Comichaftes, dieses Erzählen, oder? Mit dem ganzen Superheldenkram und den vielen Toten und der Weltherrschaft. Oder ein irischer James Bond. Was ist das denn für ein Erzählstil?
Ja, also Comic auf jeden Fall, bildkräftig, übertreibend und gleichzeitig aber auch was von Shakespeares Dramen und von antiken Tragödien. Also sie mixt die Genres ganz ungeniert, um dann eigentlich so etwas zu schreiben wie ein Chaosroman der Liebe, der die beiden Figuren, die ständig eigentlich durch Geschlechterstereotypen hindurchtreibt. Das ist ein wahnsinniges Stereotyp und verwickeln sich in diesen Geschlechterstereotypen. Also er geht immer auf Weltrettung, wenn sie gerade ihre Gefühle ausdrücken will. Sie ist dann entsprechend beleidigt und rechnet dann all seine Schwächen auf. Und diese Großtante, die da in ihrem Sesselchen sitzt, die überlegt manchmal, was ist das mit diesen jungen Menschen und der Liebe heute? Früher war das doch alles spontan und einfach. Sie hatte übrigens ein Verhältnis mit dem Großvater des Superhelden. Und was machen die nur, diese jungen Leute? Die analysieren die ganze Zeit. Die haben heftig kontrollierte Konstrukte, so nennt es diese Großtante, um sich irgendwie die Liebe zurechtzulegen.
Das ist ja, also was für ein Mix, ja, dieser Liebesroman, den Sie gerade noch stark gemacht haben, dieses komikhafte Weltherrschaft und so weiter. Sehr eigenes Buch. Fallen Ihnen andere Bücher ein, die diesem Buch irgendwie ähneln?
Also literarisch kann einem natürlich Barbie Markowitsch einfallen, die auch sowas macht, aber mir fiel tatsächlich die ganze Zeit Eva Illus ein, also mit ihren soziologischen Büchern über die Liebe, von denen sie ja mehrere geschrieben hat und über die Schwierigkeiten in heutiger Zeit überhaupt Liebe zu finden. Am Ende, ihr letztes Buch in der Art heißt ja, warum Liebe endet, weil sie sagt, dauerhafte Liebe geht eigentlich gar nicht mehr mit diesen irrsinnig aufwendigen Konstruktionen und mit diesen Individuen, die so singulär konstruiert sind. Andreas Reckwitz sprach ja von Singularitäten statt Individuen.
Der deutsche Sachbuchautor, ja.
Der deutsche Soziologe, dass sie eigentlich überhaupt gar nicht mehr zusammenkommen. Und das Tollste und Komischste ist eigentlich, dass die größte Furcht dieses verrückten Liebespaars ist, ein ganz stinknormales Paar zu werden. Auch das kommt einem irgendwie bekannt vor. Sehr komisch.
In dem Roman von Anna Burns, größtenteils heldenhaft, der wurde aus dem Englischen übersetzt von Anna-Nina Kroll, ist erschienen im Klett-Cotta Verlag mit 127 Seiten. Also alles auch noch auf engstem Raum, was hier nach großer, ausladender Handlung klang. 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Maike Fessmann. Aus Thüringen waren in letzter Zeit eher unschöne Nachrichten zu hören, bei den jüngsten Landtagswahlen vor allem. Umso besser, dass es jetzt diese Neuigkeit gibt aus der Landeshauptstadt Erfurt. Dort wurde der erste arabische Buchladen des Bundeslandes eröffnet. Auch weit über Thüringen hinaus gibt es keine vergleichbare Buchhandlung. Und in Erfurt heißt Siba Biri die Inhaberin. Mitte Oktober hat sie da den Buchladen Mein Roman aufgemacht. Dort gibt es fast ausschließlich Literatur auf Arabisch, von Fantasy über Krimis bis zu Büchern, die mit Literaturpreisen ausgezeichnet wurden. Und meine Kollegin Mareike Wiemann, die hat Siba Biri in ihrem Laden besucht.
Er liegt recht unscheinbar in der Nähe des Erfurter Augustinerklosters, der Buchladen Mein Roman. An den Wänden Bücherregale, in der Mitte ein großer Tisch mit Stühlen, in einer Ecke ein Lesesessel.
Ja, das gefällt mir jetzt, also nicht so groß, nicht sehr klein, das ist also super toll für einen Buchladen, etwas also gemütlich.
Das sagt Siba Biri, die sich mit diesem Laden einen Lebenstraum erfüllt hat.
Also kann man einfach sitzen, lesen und danach ein Buch kaufen, das reicht uns.
Es klingt so simpel. Dabei war es ein langer Weg bis hin zum eigenen Laden. Verschiedene Kapitel in ihrem Leben mussten begonnen und abgeschlossen werden, so Biri. Deswegen auch der Name des Ladens, Mein Roman. Bereits 2012 zog sie aus Syrien weg, erst nach Saudi-Arabien zu ihrem Mann. 5 Jahre später dann ging es nach Deutschland, wo sie eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin absolvierte.
Und ja, nach den 3 Jahren, ich finde, das gefällt mir nicht so viel. Also es ist nicht wie, was ich, also meine, wie kann man das, Passion?
Ja,
so. Ja, die Leidenschaft ist so, ja. Ich liebe Lesen. Ich lese viel.
So entstand die Idee vom Buchladen. Biri recherchierte auf Social Media und auch auf Buchmessen in Dubai, Kairo und Saudi-Arabien nach aktueller arabischer Literatur. Außerdem suchte sie gezielt nach westlicher Literatur mit einer guten arabischen Übersetzung. Denn genau daran hapere es oft, so ihre Erfahrung etwa in der kleinen arabischen Abteilung der Erfurter Stadtbibliothek.
Wenn ich leihe das aus, also, und lese ich das, ich merke das sofort, dass das ist nicht der richtige Übersetzt, dass etwas fehlt oder das ist wie Google Übersetzt oder so.
So findet sich nach dieser langen Recherche nun ein buntes Sortiment im Laden der 31-Jährigen. Es gibt Fantasy-Bücher, Liebesromane und Krimis von arabischen Autorinnen und Autoren. Literarisches Fastfood ist genauso darunter wie etwa Werke des ägyptischen Nobelpreisträgers Najib Mahfouz. Dann gibt es Bücher unter anderem von Charles Dickens, Victor Hugo oder auch H.P. Lovecraft auf Arabisch übersetzt. Ganz besonders gut verkaufen sich aber seit Ladenöffnung die Ratgeberbücher, erzählt Beris Mann Nader Aslan, der sie bei ihrem Projekt unterstützt.
Die Stressbewältigung, Zeitmanagement, die psychische Gesundheit zum Beispiel oder wie kann man schnell wohlhabend oder reich sein und solche Bücher.
Erst seit wenigen Tagen hat mein Roman geöffnet, aber scheinbar hat es sich schon herumgesprochen in der arabischen Community. Kunden sind aus Jena, Mühlhausen und sogar aus Leipzig angereist, haben in den Regalen gestöbert und sich beraten lassen. Und auch einen Buchclub gibt es bereits.
Das ist nicht nur für Frauen, aber meine erste Gruppe ist von Frauen, junge Frauen. Wir treffen einmal in der Woche, setzen, reden, unterhalten über einen Roman. Ja, was gefällt mir nicht.
Demnächst soll noch ein weiterer Buchclub für Teenager hinzukommen. Und sowieso, kurz nach der Eröffnung des Geschäfts, denkt das Ehepaar bereits über größere Veränderungen nach.
Wir wollen auch vielleicht in Zukunft einen internationalen Buchladen schaffen, für mehrere Sprachen, nicht nur Arabisch. Aber ja, Schritt für Schritt, wir brauchen das ist auch, das zu etablieren und dann können wir mit der Zusammenarbeit mit den anderen Migranten auch was größer machen.
Das Paar ist zuversichtlich. Mit diesem Buchladen schließt sich eine Lücke. Die Kundschaft wird weiterkommen. Dieses Kapitel im Leben von Sibba Beri und Nader Aslan hat gerade erst begonnen.
Der erste arabischsprachige Buchladen in Thüringen, mein Roman von Sibba Beri, den finden Sie in der Augustinerstraße 3 in Erfurt. Die erste Architektin Europas, vielleicht sogar die erste Architektin der Welt, das könnte Plautilla Bricci gewesen sein. Sie wurde 1616 in Rom geboren und von ihr erzählt der Roman Die Villa der Architektin von Melania Mazzucco. Dieses Buch will uns jetzt ein Buchhändler empfehlen, Frank Menden von der Buchhandlung Stories in Hamburg. Guten Tag, Herr Menden, ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Mayer.
Es ist ja allemal interessant, etwas über die vielleicht erste Architektin der Welt zu reden. Aber wie erzählt denn jetzt Melania Mazzucco von Plautilla Bricci?
Ich finde, sie macht das unglaublich filmisch und sehr, sehr mitreißend. Und sie lässt sie selber sprechen und ich zumindest kannte sie überhaupt nicht vorher. Und ich war am Anfang des Jahres in Rom, habe mich ein bisschen geärgert, das Buch erst danach gelesen zu haben, weil in dem Buch gibt es auch so eine Karte, wo man eben gucken kann, wo sie gelebt hat und auch was da noch von ihrem Schaffen übrig ist. Ich finde, wie gesagt, es ist so eine filmische Erzählung, die erzählt, wie sie eben als Kind von ihrem Vater, der selbst Künstler war, so gefördert wurde, malen durfte, dann selbst einen Platz an der Kunstakademie fand, gefördert wurde, lange von einem Abt von Elpidio Benedetti und es wirklich geschafft hat, Mitglied von der Kunstakademie in San Luca zu werden. Und es vor allem gegen alle Widerstände geschafft hat, eine Villa zu bauen, die Il Vascello hieß, die leider 1849 komplett zerstört wurde. Und in den Grundfesten konnte sie ihren Namen eingravieren. Das war damals natürlich sensationell, ja. Und ich finde, die Autorin erzählt dieses Leben so mitreißend, so bildhaft. Und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, man sieht sich so eine Miniserie an. Aha. Man kann es, finde ich, nicht aus der Hand legen. Und man lernt auch so viel. Also Lesen bildet, es stimmt in diesem Fall auf jeden Fall.
Bei dem Roman Die Villa der Architektin von Melania Mazzucco. Und ihre zweite Empfehlung, die kommt von einer Schriftstellerin aus den USA, von Jean Hanf Korelitz. Die Nachzüglerin heißt ihr Roman. Was hat Ihnen daran gefallen?
Für mich ist das so ein großer amerikanischer Gesellschaftsroman, in dessen Mittelpunkt steht eine Familie, die Oppenheimers, die leben in Brooklyn, das ist New York Ende der 70er Jahre und die Ehe steht eigentlich von Anfang an nicht unter einem guten Stern, irgendwie die falschen Vorzeichen haben Salo Oppenheimer und seine Frau Joanna zusammengeführt und sie setzen alle Hoffnungen auf Kinder, also gerade Joanna und das klappt nicht und dann mit dank künstlicher Befruchtung werden endlich Drillinge geboren, aber leider sind diese 3 Kinder auch ganz anders, als sich Joanna das erhofft hat und fliehen eigentlich sehr schnell dem Elternhaus. Und da entscheidet sich Joanna, es gab nämlich noch eine 4. Eizelle, die vor 17 Jahren eingefroren wurde, die jetzt irgendwie austragen zu lassen. Und diese Nachzüglerin wird das Leben der ganzen Familie komplett auf den Kopf stellen. Und mir hat es eben gefallen, weil es hat so ein bisschen was von Siri Hustvedt auch tatsächlich, von Meg Wolitzer. Und das hat auch ein bisschen was von der Großmeisterin Edith Wharton. Das ist ein bisschen altmodisch, aber gleichzeitig auch unglaublich modern. Hat ganz, ganz viel Witz und es geht um Kunst, es geht um Familie, es geht um kulturelle Aneignung. Also da steckt wahnsinnig viel drin. Sind knapp 500 Seiten und ich finde, es ist immer eine Auszeichnung, wenn man nach 500 Seiten immer noch denkt, ich möchte bitte weiterlesen. Und es gibt einen ganz tollen Höhepunkt da drin.
Ja. Wenn man dieses Gefühl, man will doch wissen, wie es mit den Figuren weitergeht, aber dieses Buch ist verdammt nochmal zu Ende.
Ja, genau, ja.
Die Nachzüglerin von Jean Hanf-Korelitz, die erzeugt dieses Gefühl. Und dann haben Sie eine dritte Empfehlung. Bei dem Titel dachte ich, ist das ein Buch aus den 1950er Jahren? Ehemänner heißt dieses Buch von Holly Gramazio. Die Autorin ist aber eine australische Game-Designerin, die in London lebt. Eine durchaus gegenwärtige Person. Also in welche Zeit führt jetzt dieser Ehemänner-Roman?
Tatsächlich sind wir ganz im Heute und Jetzt. Und mich hat an diesem Roman einfach diese Grundidee total fasziniert. Es geht um eine junge Frau, Lauren heißt sie, die kommt eines Nachts von einem Junggesellenabschied nach Hause, leicht angetrunken und da ist ein fremder Mann in ihrer Wohnung. Und sie ist vollkommen panisch, weil sie ist Single und versteckt sich und der Mann beteuert aber doch, er soll ihr Ehemann sein und sie glaubt das aber alles nicht. Und am nächsten Morgen ist alles ein bisschen beruhigt, der Mann geht auf den Dachboden, herunter kommt ein anderer Mann.
Nanu?
Das ist ihr völlig suspekt, aber sie erkennt irgendwann das System dahinter, denn immer wenn der Mann den Dachboden betritt und runterkommt, ist es ein anderer. Und das findet sie anfangs natürlich genial, weil man kann einfach Männer sofort wieder zurückschicken, wenn sie ihr mit irgendwas nicht passen, ne? Der Haarschnitt ist doof oder sonst irgendwas.
Hol mal was vom Dachboden, ja.
Genau, hol mal was vom Dachboden. Aber natürlich irgendwann merkt sie, dass dieses Konzept nicht so ganz überzeugend ist, denn nicht nur die Männer wechseln, sondern auch ihre Lebensumstände. Sie merkt es immer am schnellsten in ihrer Wohnung. Die ist dann mal schäbig eingerichtet, mal ganz toll. Sie hat immer wieder andere Jobs auch, was sehr, sehr schwierig ist für sie dann auch. Und irgendwann sagt sie auch an einer Stelle, dass sie diese ganzen neuen Versionen von sich selbst nicht immer mag, aber dass sie ihr helfen, die Grenzen ihrer Persönlichkeit zu verstehen. Und darum geht es eigentlich auch in diesem Buch. Wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir scheinbar grenzenlose Wahl haben und alles einfach immer wieder zurückschicken können, was uns nicht passt? Was macht das auch mit uns? Und ich fand, das war eine ganz witzige Idee. Und ich finde, vor allem hat diese Autorin das geschafft. Immer wenn man denkt, es läuft sich die Idee so ein bisschen tot, ich habe es verstanden, es kommt ein neuer Mann, bringt sie immer wieder neue Ideen und Wendungen ein, dass man denkt, wow, das ist echt toll. Und es hat bei aller Komik auch jede Menge Tiefe. Und ich habe wirklich laut gelacht bei diesem Buch. Das passiert mir sehr selten.
Dann vielen Dank für diese Empfehlung. Drei Romane von drei Autorinnen haben Sie uns vorgestellt. Ehemänner hieß jetzt der dritte von Holly Gramazio. Und ich habe aber noch eine andere Frage an Sie, Herr Menden. Sie sind ja auch in der Jury für die Hamburger Literaturpreise. Gerade hatten Sie eine Jury-Sitzung. Mitte November wird verkündet, wer diese Preise bekommt. Die gibt es in verschiedenen Kategorien. Und ich fand besonders interessant, dass Sie da offenbar die Bücher, die Sie lesen, anonym lesen. Also Sie wissen nicht, von wem die Bücher sind, die Sie lesen und die Sie vielleicht dann auszeichnen?
Ja, genau. Das gibt. Wir haben 12 Preise werden vergeben und darunter sind eben auch viele für unveröffentlichte Manuskripte. Und diese unveröffentlichten Manuskripte werden anonym eingereicht. Also man weiß weder, ob es ein renommierter oder eine renommierte Autorin oder Autor ist, noch eben das Geschlecht des oder der Schreibenden. Und das fand ich total faszinierend, weil man sich ja schon, man kann das glaube ich nicht abstellen, sich sonst schon irgendwie ein bisschen beeinflussen lässt, gerade auch wenn es bekannte Namen sind. Und das fällt eben hier komplett weg. Also man liest sehr, sehr unvoreingenommen. Und das hat mir Freude gemacht, vor allem eben auch, weil man in unterschiedlichen Kategorien liest. Also von Romanen über Erzählungen, Kinderbücher sind dabei, Übersetzungen, Comics, experimentelle Sachen. Also das, diese Vielfalt fand ich total spannend, irgendwie zu erleben, diese Vielfalt an kreativem Schreiben in dieser Stadt, das mal zu begutachten, das war, fand ich, auch ein großes Privileg und Geschenk.
Und das machen Sie schon mehrere Jahre so, dann können Sie wahrscheinlich auch sagen, werden durch dieses anonymisierte Verfahren andere Bücher ausgezeichnet als bei anderen Literaturpreisen?
Ich bin leider auch nur einmal, wie bei allen Jurys ist man leider meistens nur einmal berufen. Deswegen kann ich das so nicht sagen. Aber was ich verraten darf, ist sicherlich, dass man bei der Auflösung, also wenn dann alles geschehen ist, man hat die Preise vergeben, dann wird das aufgelöst und dann ist man schon sehr überrascht. Das kann ich nur sagen. Und das finde ich einen sehr schönen Effekt, dass man denkt, ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und schön, dass man irgendwie jetzt jemanden gewählt hat, wo man am Anfang wahrscheinlich eher nicht gedacht hätte, dass das jemand wäre, den man wählen würde, um es jetzt noch nebulöser zu beschreiben, als es irgendwie gehen.
Da bin ich ja sehr gespannt, wer dann Mitte November verkündet wird als Preisträgerin, Preisträger bei den Hamburger Literaturpreisen. Wir haben gesprochen mit Frank Menden von der Buchhandlung Stories in Hamburg. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Menden.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Mayer.